Dimensionen.
Die typischen Symptome sind meistens, dass nach einer anfänglichen Verliebtheit der eine plötzlich anfängt, sich mehr zurückzuziehen, plötzlich sehr viel Freiraum braucht. Auch wenn er da ist, vielleicht gar nicht so anwesend erscheint, sondern irgendwie in sich zurückgezogen, dass er sich viel in die Arbeit flüchtet oder häufiger Streit anfängt und an seinem Partner rumkritisiert. Also es geht immer wieder darum, nach einer gewissen Nähe auch wieder Distanz herzustellen.
Drum fürchte, wer sich ewig bindet. Das Phänomen Beziehungsangst.
Je mehr Angst jemand auch vor einer Bindung, Beziehung hat, desto größer ist auch die Sehnsucht dahinter. Die Sehnsucht ist so groß, dass sie fast süchtig nach Beziehungen werden können. Und dann kommt die Angst. Ne? Ich kann nie wieder ohne diesen Menschen leben. Ne? Und dann muss ich Schluss machen. Bevor ich mich völlig, also aufgebe, bevor ich nicht mehr leben kann ohne diesen Menschen, mache ich lieber Schluss.
Ich habe Bindungsangst.
Von Sabrina Adelbrecht.
Baba, auf Wiedersehen.
Mit ihrem Lied Bindungsangst hatte die deutsche A Cappella-Gruppe Basta schon Anfang der 2000er Jahre großen Erfolg beim Publikum. Bei Live-Auftritten wurde viel gelacht, vielleicht auch oder gerade deshalb, weil das, worüber da gesungen wurde, einige nur zu gut kannten. Das Problem nämlich, sich in einer Liebesbeziehung nicht dauerhaft auf den Partner, die Partnerin einlassen zu können.
Darling, ich muss dir etwas sagen. Und es fällt mir so schwer, denn Baby, du weißt ja, ich liebe dich sehr. Doch das mit uns beiden kann leider nicht sein. Oh Baby, ab heute bist du wieder allein. Mein Schatz, ich verlass dich, ich mache jetzt Schluss. Komm, star nicht so traurig.
Glaubt man diversen populärwissenschaftlichen Büchern, scheint gerade heute Bindungs- oder Beziehungsangst sehr weit verbreitet zu sein. Bei Männern noch mehr als bei Frauen. Da und dort wird sie sogar als Massenphänomen unserer hochindividualisierten Gesellschaft beschrieben. Der deutsche Autor und Kolumnist Michael Nast landete 2015 mit seinem Buch »Generation beziehungsunfähig« einen Bestseller.
Letztendlich ist es so, dass ich die Befindlichkeiten von Leuten beschreibe, ja, die sich oder ihr Umfeld für beziehungsunfähig halten. Meiner Meinung nach scheint ein Bedarf an Texten zu bestehen, die so sind. Und meine Texte sind halt keine Experten- oder Ratgebertexte, sondern ich schreibe aus einer belletristischen Tradition heraus.
In Michael Nasts Buch geht es um die Generation, deren Mitglieder um sich selbst kreisen, mit 30 noch in WGs leben, weder langjährige Partnerschaften, geschweige denn Kinder haben, dafür aber eine Arbeit, mit der sie zumindest versuchen, sich selbst zu verwirklichen. Die Zustimmung der Leserschaft war groß, der Autor hat damit anscheinend einen Nerv der Zeit getroffen. Aber wie stichhaltig ist der Befund zunehmender Beziehungsunfähigkeit wirklich? Die wissenschaftliche Psychologie jedenfalls verwendet diesen Begriff überhaupt nicht.
Leider scheint es irgendwie so zu sein, dass irgendwie einer vom anderen abschreibt. Und seitdem dieses Gerücht kursiert, die Menschen würden immer beziehungsunfähiger werden. Das entspricht aber nicht den Tatsachen, auch nicht der wissenschaftlichen Studienlage.
Nähe und ein Gefühl der Zugehörigkeit, lieben und geliebt werden, all das, betont die deutsche Psychologin und Autorin Stefanie Stahl, seien psychische Grundbedürfnisse des Menschen, die befriedigt werden wollen. Daran habe sich auch nichts geändert und der romantische Wunsch nach einer lebenslangen Partnerschaft sei ungebrochen. Nach Meinung von Stefanie Stahl hat die Beziehungsfähigkeit der Menschen keineswegs abgenommen, ganz im Gegenteil. Was sich allerdings geändert habe, und zwar folgenreich, sagt sie, seien die gesellschaftlichen Normen.
Wir können heute viel freier leben, viel freier entscheiden, wie wir leben wollen, mit wem wir leben wollen. Auch Scheidungen sind nicht mehr so ein großes Tabu. Wir haben auch nicht so ein gesellschaftliches Korsett mehr, dass man unbedingt heiraten und Familie gründen muss, um ein ordentliches Mitglied der Gesellschaft zu sein. Das heißt, heute kann sozusagen jeder nach seiner Fasson selig werden. Und die Menschen, die halt Probleme mit Beziehungen haben, die gibt es ja nach wie vor immer noch, und das sind auch nicht so wenige, die fallen dadurch mehr auf. Die sind früher vielleicht in gewissen, ich sag mal in Anführungsstrichen, Zwangsehen verschwunden und haben vielleicht auch ewig in dieser Ehe ausgeharrt, wobei die Ehe an sich dann von schrecklicher Qualität war. Und da ist halt ein ganz großes Missverständnis heutzutage, dass immer so die Dauer einer Beziehung oder die Dauer einer Ehe mit Beziehungsfähigkeit gleichgesetzt wird. Und das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun.
Anders gesagt, nicht jeder, der über Jahre eine Partnerschaft lebt, ist auch zu einer tiefen emotionalen Bindung fähig. Umgekehrt hat auch nicht jeder Single gleich ein Beziehungsproblem. Und natürlich gibt es Menschen, die ihr Leben lang keine Angst vor Bindung verspüren. Für andere wiederum ist dieses Problem dauerhaft, ständig wiederkehrend und mitunter äußerst belastend. Bindungsängstlichen fällt es sehr schwer, stabile Beziehungen aufzubauen. Obwohl sich viele nichts sehnlicher wünschen, als mit einem Partner, einer Partnerin innig verbunden zu sein, stellen sich bei diesen Menschen nach anfänglich großer Zugewandtheit und Verliebtheit regelrechte Panikgefühle ein, sobald die Beziehung verbindlicher zu werden droht, wie Stefanie Stahl, eine Expertin in Sachen Beziehungsphobien, erläutert.
Das heißt, man sagt jetzt offiziell, wir sind jetzt fest zusammen, oder man sagt, okay, wird vielleicht mal Zeit, gemeinsam in eine Wohnung zu ziehen oder vielleicht sogar zu heiraten. Also immer wenn so Schnittstellen kommen, wo die Beziehung noch enger und verbindlicher wird, können den Bindungsängstlichen unheimliche enge Gefühle packen. Und er fühlt sich in seinem Freiheitsbedürfnis bedroht. Und häufig funktioniert das so über die Psyche, dass er plötzlich ganz viele Schwächen bei seinem Partner wahrnimmt und ziemlich abgeturnt ist. Das können auch äußerliche Sachen sein. Ja, also plötzlich sieht er nur noch, dass der Partner vielleicht so ein kleines Doppelkinn hat und bohrt sich da so rein mit seinem Blick und ist total abgeturnt und das geht gar nicht. Also ich rede gerne auch so vom Schwächenzoom. Das heißt, man sucht sich irgendeine Schwäche aus und irgendeine Schwäche hat jeder und verkrallt sich da so ein bisschen rein und dann lassen auch die Gefühle plötzlich so nach.
Äußerlichkeiten des Partners oder bestimmte Verhaltensweisen plötzlich als negativ oder gar unerträglich wahrzunehmen, sei ein unbewusster psychischer Abwertungsmechanismus, um wieder aus einer nahen Bindung herauszukommen, ergänzt die Wiener Psychologin Susanne Pointner.
Und diese Menschen können das Gefühl der Liebe nicht erhalten. Es ist nicht etwas, das sie machen, sondern es passiert ihnen, dass ihnen das verloren geht. Sie rationalisieren es dann und sagen dann, ja, eben weil dieser Mensch so und so verhalten hat, deswegen war es und beim nächsten wird es dann anders sein.
Was sich immer wieder als Illusion herausstellt. Denn die Mechanismen bleiben dieselben. Verlieben, mitunter sehr heftig, sich durch die Beziehung plötzlich bedroht fühlen und flüchten, wenn der Partner Ansprüche stellt, seien diese auch noch so klein und im Grunde selbstverständlich. Während es bei den einen Gefühle von Einschränkung und Freiheitsverlust sind, die in einer Beziehung als bedrohlich wahrgenommen werden, ist es bei anderen die Angst, den Partner zu verlieren.
Dass sie sagen, oh nee, bevor ich mich hier wirklich einlasse, und innerlich irgendwie dann auch so abhängig werde, dass du eine Reichweite hast, mich echt total zu verletzen. Und wenn du mich verlässt, verlasse ich dich lieber zuerst, beziehungsweise lass mich gar nicht erst so richtig ein. Und das eine kann auch mit dem anderen manchmal sehr stark zusammenhängen.
Anders als bei den meisten aktiven Beziehungsphobikern mit ihrem Eskapismus steht bei den sogenannten passiven Beziehungsängstlichen die Verlustangst ganz im Mittelpunkt. Diese laufen oft einem Partner hinterher, der immer wieder auf Distanz geht und sie schlecht behandelt, was den anderen dazu motiviert, immer mehr zu klammern und sich richtiggehend abhängig zu machen. Solche passiv beziehungsängstlichen Menschen, häufig sind es Frauen, neigen auch dazu, sich zum Beispiel in jemanden zu verlieben, der gebunden ist, der gar nicht zu ihnen passt, oder in einen anderen Beziehungsängstlichen, der sich eben nicht festlegen will.
Und dass dieselbe Frau aber, wenn sie jemanden hätte, der sich wirklich auf sie einlassen würde, den überhaupt nicht spannend findet und dann selber diejenige ist, die immer wieder die Distanz sucht, ja. Also in bindungsängstlichen Beziehungen wechseln öfter mal die Rollen. In der einen Beziehung gerät man an jemanden, der sich nicht wirklich einlässt und fühlt sich eher so ein bisschen wie der Klammeraffe und läuft hinterher. Und in der nächsten Beziehung ist man selbst der Näheflüchter, weil der andere sich wirklich auf einen einlässt und es einem plötzlich dann selber zu eng wird und man das gar nicht mehr so haben will.
Ich habe Bindungsangst. Bye bye, auf Wiedersehen.
Das wirst du sicherlich verstehen.
Ich habe Bindungsangst. Meine erste Freundin hat mich fast betrogen. Meine Eltern ließen mich so oft allein. Wir sind früh zu oft ungezogen. Darum können wir nicht zusammen sein.
Bei aller Komik haben die von der Gruppe Basta angeführten Gründe für Bindungsangst doch einen wahren Kern. Die Ursachen des Problems liegen meist weit zurück in der frühen Kindheit, wo der Grundstein für die Liebes- und Bindungsfähigkeit eines Menschen gelegt wird. Je nachdem, wie wir als Baby unsere engsten Bezugspersonen erleben, entwickeln wir ein sicheres oder ein schwieriges Bindungsmuster. Diese Erkenntnis, so erklärt die Psychologin Susanne Pointner, gehe auf Untersuchungen aus den 1940er Jahren zurück, durchgeführt von den Psychoanalytikern John Bowlby und James Robertson und der Entwicklungspsychologin Mary Ainsworth.
Es ist eigentlich wirklich gut, auf diese alten Forschungsergebnisse zurückzugreifen, wo eben kleine Kinder in eine sogenannte fremde Situation gebracht wurden. Das heißt, die Mutter verließ kurz den Raum und man hat geschaut, wie sie reagieren. Und da gab es eben die Kinder, die sehr geweint und geschrien haben, wenn die Mama rausgegangen ist, die sich aber dann haben vielleicht auch beruhigen lassen. Und vor allem, wenn die Mutter zurückgekommen ist, sich schnell beruhigen haben lassen, wieder gespielt haben, wieder eigentlich schnell stabilisiert waren.
In solchen Fällen sprechen Psychologen von sicherer Bindung. Kinder, die eine solche erfahren, sind später als Erwachsene in der Lage, Nähe, aber auch Eigenständigkeit in einer Beziehung zuzulassen, dem Partner zu vertrauen, emotionale Wünsche zu formulieren und auch auf jene des anderen einzugehen. Von diesem Ideal gibt es aber auch für das spätere Leben folgenreiche Abweichungen. Kinder nämlich, die eine unsichere Bindung entwickeln. Zum Beispiel dann, wenn sie von ihren Eltern vernachlässigt werden, Liebe von bestimmten Leistungen abhängig gemacht wird, das elterliche Verhalten zwischen Zuwendung und Abweisung ständig schwankt und Erwartungen regelmäßig enttäuscht werden. Unsicher gebunden sind Kinder aber auch dann, wenn sie überbehütet aufwachsen.
Weil sie oft irgendwie intuitiv spüren, wenn ich mich zurückziehe, dann wird die Mama vielleicht traurig sein oder gekränkt sein oder Angst kriegen. Also ich muss in der Nähe bleiben. Und das ist natürlich, wir haben ja alle auch ein Autonomiebedürfnis, das ist natürlich etwas, was unserem Autonomiebedürfnis widerspricht und so eine innere Spannung erzeugt und eine innere Ambivalenz. Und die ambivalente Bindung ist eben auch eine der Bindungsstörungen, wo so gleichzeitig ein Bedürfnis nach Nähe ist, aber auch so ein den anderen wegstoßen, weil Nähe auch als zu eng empfunden wurde oder auch als bedrohlich gewalttätig.
Kinder, die Traumatisches wie Gewalt oder sexuellen Missbrauch erleben, stellen sich darauf ein, dass es keine emotionale Sicherheit gibt. Sich zu sehr auf einen anderen Menschen einzulassen, bedeutet für sie Gefahr. Sie müssen die Kontrolle behalten, um sich selbst zu schützen. Bei diesen sogenannten desorganisiert gebundenen Kindern besteht auch ein erhöhtes Risiko, eine ernste psychische Störung zu entwickeln, die sich später natürlich auch in Partnerschaften niederschlägt.
Wo man überhaupt eigentlich sagen muss, dass die Menschen dann oft immer wieder gar nicht ganz Zugang haben zu dem, was sie fühlen, auch nicht alles einordnen können. Man nennt das den dissoziierten Zustand. Auch der ist leider oft nicht sichtbar. Und ich merke das oft in den Paartherapien, dass Partner nicht merken, wenn der andere Partner dissoziiert und sagen, ja, und der, schauen Sie diese Kälte an und wie er mauert und das ist so grausam. Und er kann gar nicht reagieren, weil er innerlich eigentlich längst weggetreten und abgeschalten hat.
Allerdings ist keineswegs jede Form von Beziehungsangst gleich eine psychische Störung. Im aktuellen ICD-Katalog, dem Klassifikationssystem für Krankheiten, gibt es Bindungsangst auch nicht als eigenständige Kategorie. Unbestritten ist, dass in der Kindheit erlernte, unbefriedigende Beziehungsmuster immer Folgen haben, wenn auch unterschiedlich schwere. Und noch etwas fügt die Wiener Psychologin Johanna Böhm-Schöller hinzu.
Das Tragische ist auch, dass diese Bindungsstile so in den ersten Lebensjahren erworben werden. Und da hat man ja durch die Kindheitsamnesie keine Erinnerungen mehr an die ersten drei Lebensjahre. Jetzt ist das alles im Unbewussten und kann eigentlich auch nicht selber als Bindungsangst erkannt werden.
Diese äußert sich im Erwachsenen-Beziehungsleben oft auch in aggressivem Verhalten. Immer dann, sagt die deutsche Psychologin Stefanie Stahl, wenn der Beziehungsängstliche ein Ungleichgewicht zwischen seinen eigenen Bedürfnissen und den von außen an ihn herangetragenen Wünschen verspürt. Schon die ganz banale Aufforderung des Partners oder der Partnerin, doch am Wochenende wieder einmal wandern zu gehen, kann bei einem Menschen, dem als Kind viele Vorschriften gemacht wurden und der ständig das Gefühl hatte, bestimmte Erwartungen erfüllen zu müssen, Trotz oder kalte Wut auslösen.
Du hast nicht über mich zu bestimmen. Ich bin ein freier Mensch. Ich kann machen, was ich will. Und entweder mündet das in einer aktiven Aggression, das heißt, du kannst mich mal, ne? Oder es gibt Streit, also es wird offen ausagiert. Aber viele wählen auch kindheitsbedingt, weil sie das sich hätten gar nicht erlauben können, bei ihren Eltern offen aggressiv zu sein, die passive Form der Aggression. Das heißt, sie sitzen die Sache einfach aus, sagen, ja, wandern gehen, mal sehen, kann ich dir noch nicht sagen. Es wird nicht wirklich offengelegt. Ja? Es wird weder deutlich Ja gesagt, noch deutlich Nein gesagt. Versprechen werden gemacht, aber nicht gehalten oder quälend langsam umgesetzt. Man ist häufig nicht erreichbar. Was weiß ich, das Handy wird mal wieder im Auto liegen gelassen. Ja, man lässt sich unheimlich ungern auf verbindliche Zusagen ein. Es wird rumgeeiert bis zum letzten Moment. Also es ist so eine ganz große Zähigkeit dann oft im Miteinander.
Ein anderer häufiger Ausdruck von passiver Aggression ist auch Gesprächsverweigerung. Der eine will reden, der andere bleibt einsilbig oder läuft gleich davon.
Und genau da schließt sich ja wieder dieser Teufelskreis auch in die Kindheit. Die Betroffenen haben eben nicht gelernt, Beziehung ist etwas, was ich mitgestalten kann, sondern Beziehung ist etwas, was ich über mich ergehen lassen muss. Und wenn der Partner dann seine Forderungen stellt, dann, ich sag mal jetzt die Frau, ne, die möchte mehr Nähe, die erzählt und sagt, so geht's nicht weiter und bitte und irgendwie muss was anders werden bei uns. Und der Mann, gefangen in seiner eigenen Kindheit, was ihm natürlich nicht bewusst ist in dem Moment, hört nur wieder eigentlich seine Mutter meckern. Vielleicht hat er als Kind schon gelernt, immer gut die Ohren auf Durchlauf zu schalten oder sich innerlich irgendwie zu verdrücken. Und das wendet er dann eben auch bei seiner Frau an.
Im Grunde, so Stefanie Stahl, gehe es bei Beziehungsängstlichen immer um ein beschädigtes Selbstwertgefühl, um die Vorstellung, nicht so sein zu können, wie man will und sich ständig verbiegen zu müssen, um geliebt zu werden.
Also Menschen, die jetzt ein gutes Selbstwertgefühl haben, weil sie sich von ihren Eltern geliebt fühlten, auf der einen Seite, auf der anderen Seite den Eltern es aber auch ganz gut gelungen ist, so die Selbstständigkeit des Kindes zu unterstützen und es also in seiner Autonomie auch zu stärken. Die haben ja so innere Glaubenssätze, wie wir in der Psychologie sagen, also so innere Überzeugungen wie, ich darf ich sein, ich bin liebenswert, ich darf einen eigenen Willen haben, auch meine Meinung zählt. Also die haben so im Großen und Ganzen das Gefühl, so wie ich bin, bin ich okay. Und genau diese Überzeugungen fehlen Menschen, die Probleme haben mit Beziehung. Egal, ob sie eher die Näheflüchter sind, also die immer wieder die Distanz suchen, oder eher, ich sag mal, zu den Klammeräffchen gehören, die eher immer zu viel Nähe brauchen.
Nicht zu unterschätzen sei die psychische Belastung, die gerade die Klammerer durchmachen, die an einen Näheflüchter geraten. Denn diese aktiv Beziehungsängstlichen verhielten sich oft dem Partner gegenüber ausgesprochen brutal.
Brutal in ihren Abwertungen des Partners, brutal in ihrer Unzuverlässigkeit, brutal in ihren Zurückweisungen. Und wenn der andere, gerade weil er immer zurückgewiesen wird und deswegen chronisch an Verlustangst leidet und sein Selbstwertgefühl immer mehr schrumpft, gerade dadurch noch seine verliebten Gefühle so befeuert werden, das ist ein ungeheurer Leidensdruck. Derjenige, der immer wieder Distanz herstellt, hat die totale Macht. Er bestimmt allein, wann der Partner ihm nahe sein kann und wann nicht. Und auf Seiten des Partners ist die totale Ohnmacht. Und der in der Ohnmachtsposition ist, hat immer den wesentlich höheren Leidensdruck.
Nicht jede Form von Bindungsangst muss gleich therapiert werden. Aber wenn der Leidensdruck zu groß wird, entschließen sich mittlerweile doch immer mehr Menschen, sich professionelle Hilfe zu holen. Die Wiener Psychologin und Psychotherapeutin Johanna Böhm-Schöller hat die Erfahrung gemacht, dass beziehungsängstliche Männer diesen Schritt oft erst in der Lebensmitte wagen und meist in Verbindung mit einer großen existenziellen Krise. Etwa dann, wenn sich die Frau hat scheiden lassen oder sie beruflich in ein tiefes Loch gefallen sind. Was noch dazu komme, sagt die Psychologin, sei, dass mit zunehmendem Alter bestehende Ängste immer mehr an die Oberfläche drängten.
Dann kommen Einbrüche und auch der Körper wird ein bisschen mitgenommener, also auch die Psyche. Und dann bricht die Depression durch und dann ist es möglich, einen Zugang zu finden. Auch dann könnte man auch therapeutisch arbeiten, weil dafür brauche ich den Leidensdruck.
In einer Therapie, sagt Stefanie Stahl, gehe es zunächst darum, prägende Bindungsmuster und erlernte Glaubenssätze von Beziehung herauszuschälen.
Dann fängt man an, mit ihnen an diesen Glaubenssätzen, die ja eben auch eigentlich das eigene Selbstwertgefühl konstituieren, daran zu arbeiten und zu angemesseneren Überzeugungen zu kommen und wirklich mit den Betroffenen daran zu arbeiten, die Vergangenheit von der Gegenwart zu unterscheiden.
In die Psyche eingespurte Prägungen sind zwar tief, lassen sich aber bearbeiten und damit verändern, so die Psychologin und Psychotherapeutin Susanne Pointner. Wenn der Beziehungsängstliche bereit ist, sich seine immer wiederkehrenden Verhaltensmuster in Beziehungen, wie zum Beispiel abwertendes Verhalten dem Partner gegenüber, wirklich genau anzuschauen, ebenso wie die dahinterliegenden möglichen Ursachen.
Und dadurch entwickeln sich neue Gehirnbahnen, die dann eigentlich uns erst wieder zu unserem wahren Selbst führen oder uns kreativ machen, also zu einem erweiterten Selbst, das nicht dem entspricht, was unsere engen Vorstellungen, die sich in der Kindheit gebildet haben, uns vorgeben, wer wir sind.
Im Wesentlichen, ergänzt Johanna Böhm-Schöller, gehe es in einer Therapie um die Auseinandersetzung mit dem inneren Kind oder den kindlichen Anteilen, die wir in uns tragen.
Es ist nämlich nichts Esoterisches, also nichts Mystisches, es ist einfach so. Wir tragen ja alle noch dieses innere Kind in uns. Wir haben es ja nicht irgendwann abgeschüttelt. Wir sind größer geworden, aber die verletzten Gefühle des inneren Kindes, das ist alles noch da. Manchmal bitte ich dann auch meine Klienten, dann was Schwieriges, Fotos mitzunehmen aus der Kindheit, um da besseren Kontakt herstellen zu können. Es ist nämlich gar nicht so einfach. Das braucht auch ein bisschen Aufbauarbeit, Beziehungsarbeit vorher.
Man muss nicht in die letzten Provinzen der Seele latschen, sage ich immer, und jedes einzelne Kindheitsereignis nochmal einzeln beleben und aufarbeiten, um zu einem Fortschritt zu kommen. Eigentlich braucht man nur den roten Faden.
Ergänzt die deutsche Bindungsexpertin und Psychologin Stefanie Stahl.
Und der rote Faden, wenn man den hat, okay, mein roter Faden ist, meine Eltern waren oft wenig einfühlsam und deswegen habe ich mich nie so richtig geliebt gefühlt und deswegen habe ich mich sehr viel angepasst. Wenn man den hat, dann reicht er eigentlich schon, um zu sagen, okay, dann ist ja klar, dass ich heute in Erwachsenenbeziehungen oft das gleiche Gefühl habe und eigentlich im tiefsten Inneren denke, so wie ich wirklich bin, kann man mich nicht lieb haben und daran kann man schon arbeiten.
Bindungsängste lassen sich jedenfalls überwinden. Was gleichzeitig bedeutet, sich auf eine oft schmerzliche Reise in die eigene Psyche einzulassen, zu dem Kind, das immer noch in uns wohnt. Und irgendwie scheint er ja zu stimmen, der Spruch des Schriftstellers Erich Kästner, der meinte, für eine glückliche Kindheit sei es nie zu spät.
Ganz stimmt es natürlich nicht. So eine richtig glückliche Kindheit, die man im tiefsten Inneren erlebt hat, ist ein ganz, ganz großes Geschenk. Aber man kann ganz, ganz viel dafür tun, im späteren Alter diese Wunden verheilen zu lassen oder, was ja auch für viele schon ein großer Fortschritt ist, zumindest mit ihnen umgehen zu können, also dass es handhabbar wird. Ja.
Ihr könntet uns verletzen, darum müssen wir nun gehen. Wir haben Bindungsangst. Bye, bye, auf Wiedersehen.
Drum fürchte, wer sich ewig bindet. Das Phänomen Beziehungsangst von Sabrina Adelbrecht. Eine Literaturliste erhalten Sie über das Ö1 Service unter oe1.service@orf.at. morgen in den Dimensionen Irrsinn und Irrwege über Glauben und Wissen.